Guten Morgen auch meinerseits. Wir haben heute erfahren, auch durch diese Zeugnisse gerade, wie barmherzig unser Herr ist. Und sehr oft vergessen wir das in unserem Leben, gerade wenn es uns nicht ganz so gut geht. Dann meinen wir, wir haben noch Ansprüche an unseren Gott zu stellen und zu sagen, Herr, dieses Recht hast du nicht, mit mir so zu tun. Ich wollte heute über ein Thema reden. Ich habe das erstmal so beschrieben, christliche Ethik. Ein Lebensverlauf eines Christes. Wie verhalte ich mich im Leben? Vor einigen Wochen, ich weiß nicht, sind das drei, sind das etwas mehr Wochen vergangen, las ich morgens Römer 12. Und irgendwie packte mir dieser Kapitel immer wieder. Bis ich mich dann doch irgendwann mal entschieden habe, die nächste Predigt wird aus Römer 12. Voraussichtlich würden wir erstmal die zwei Verse von, die ersten beiden Verse lesen und dann, je nach Zeit, werden wir dann so abschnittsweise kurz weitergehen. Aber ich würde erstmal diese beiden Verse lesen. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Apostel Paulus, wo er diesen Brief an die Römer schreibt, dann hat er ihnen in Kapitel 8 diese ganze Barmherzigkeit Gottes sehr nahe gebracht. Er hat ihnen gesagt, was sie alles in Christus haben und was sie aus Christus haben und was Gott ihnen noch schenken wird in Christus. Und dann in Kapitel 9 bis 11, dann hat er so ein bisschen die Geschichte Israels ihnen als Warnung dargebracht. Sie haben auf Gott nicht gehört. Und weil sie nicht auf Gott gehört haben, gingen so und so viel nicht ein und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht auf diese Kapitel stehen bleiben. Und jetzt scheint es, als ob Apostel Paulus ein neuer Abschnitt nach dieser Warnung anfängt, fängt in seinem Brief und sagt, liebe Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Apostel Paulus schreibt, ich wollte noch einige Verse aus dem Kapitel 8 lesen, die letzten zwei Verse. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Und dann würde ich jetzt weitergehen, gleich den ersten Vers lesen. So ermahne ich euch nur, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Erstmal sagt er, von dieser Liebe Gottes kann uns nicht scheiden. Und wenn wir das so lesen und das Ganze, was Paulus so an diese Römer schreibt, dass er sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, dessen wir jetzt vorigen Sonntag auf die Gemeindestunden gedacht haben und ihm ins Tod gegeben hat, damit er uns Leben schenkt, wird er dann auch mit ihm euch nicht alles schenken, sagt er in Vers 32 in Kapitel 8. Und nachdem, und wenn wir so einen Vers lesen, dann ist mir so, wir würden so gerne jetzt einfach auf diesem Vers stehen bleiben. Wir würden stehen bleiben und uns einfach dessen freuen, unsere Träume laufen lassen, uns darauf ausruhen, unsere alle Sorgen, alle Nöten vergessen. Aber dann bleibt Apostel Paulus nicht stehen und sagt, angesichts dieser Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch. Angesichts dieser Barmherzigkeit Gottes, gerade weil Jesus uns liebt, gerade weil er barmherzig zu uns ist und gerade weil er uns alles schenken wird in Jesus Christus, sagt er, deswegen will ich euch ermutigen, und ich werde es jetzt mal mit meinen Worten formulieren, Christus in uns leben lassen. Gerade deswegen ermute ich euch, lasst Christus in euch leben. Und wie sagte Paulus zu den Kolossern, das ist das Geheimnis, das vor Zeiten und jetzt offenbart geworden ist, mir, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da habt ihr die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt lasst es doch, lasst diesen Christus in euch leben. Daran ermutigt er uns. Der christliche Glaube, so wie wir das hier von Paulus sehen, ist nicht nur Lehre. Natürlich ist Lehre sehr wichtig, hat einen sehr großen Bestandteil im Glauben eines Christen. Aber er hat die ganze Kapitel nach und nach immer wieder diese Lehre gebracht. Und auf einmal sagt er, aber jetzt kommt was Praktisches. Was ganz Praktisches. Jetzt lasst mal diese Gerechtigkeit, die Christus euch gegeben hat, diesen Frieden, den ihr im Herzen habt, lasst das mal praktisch werden in eurem Leben. Tut das mal. Das ist genauso, als wenn wir eine Schulung besucht haben und wir es gelernt haben, als ich noch Kfz-Mechaniker gemacht habe. Dann hat man so eins nach dem anderen so Themen durchgenommen. Und wenn man dann die Zündung einstellen musste, da hat man gesagt, so, da ist der Motor, jetzt gehst du dahin und du stellst jetzt die Zündung ein. So und so viel Grad vorher, nachher, damit es nicht die Detonation nicht so kommt, damit er weicher läuft, aber noch Kräfte hat und so weiter. Das hatte ich alles gelernt, aber das Einstellen, das praktisch war auf einmal ganz anders. Man konnte das alles erzählen dem Lehrer, aber auf einmal musste man das praktisch machen. Und das sagt Apostel Paulus hier. Er sagt, angesichts dieser Barmherzigkeit, angesichts dessen, was Christus in euch gemacht hat, jetzt lasst das praktisch werden. Kann das sein, dass wir, gerade wenn es um praktische Dinge geht, dass wir so Angst haben oder auch uns fürchten von dieser Gesetzesgerechtigkeit, dass wir sagen, ich will diese Ermahnung weder aussprechen noch annehmen, denn wir sind ja aus Gnade gerettet. Aber da wehrt Apostel Paulus sich auch ganz gewaltig und er lässt auch keine Sekunde nach, wenn es darum geht. Er sagt, wenn ihr euch einen Vorteil verschaffen wollt durch euer Tun vor Gott, nein, es gibt es nicht. Und wenn du meinst, dass du mit diesem Tun so ein bisschen besser bist als den anderen Menschen, nein, das gibt es nicht. Egal, wie viel Opfer wir gebracht haben, egal, was wir getan haben, egal, wie wir uns eingesetzt haben, wenn es um die Stellung vor Gott geht, da sagt Apostel Paulus, nein, du wirst durch dein Handeln, durch dein Bemühen vor Gott kein bisschen besser sein. Das Einzige, was gilt, das ist das Blut Jesu Christi. Es gilt nichts anderes. Und trotzdem, sagt er, muss ich euch das sagen, liebe Gemeinde, das, was ihr erlebt habt, das muss praktisch werden im Leben. Wenn es auch keine Gesetzesgerechtigkeit gibt, wenn es dich auch kein bisschen besser vor Gott macht, aber du musst das praktisch werden lassen. Und das erwähnt er hier und sagt, dass wir unser Leib als ein lebendiges Opfer Gott darbringen. Der Glaube, der lebendige Glaube, wird immer in der Liebe tätig. Egal, in welcher Situation das ist der lebendige Glaube. Und Apostel Paulus und Jakobus, die widersprechen sich nicht. Wenn Jakobus sagt, der Glaube ist ohne Werke tot, und wir sagen, das ist Gesetzesgerechtigkeit. Nein, ist es nicht. Das ist einfach die Folge des Glaubens. Dem Glauben folgen Liebenswerke. Es geht nicht anders. Denn das ist das, sagt Apostel Paulus, was jetzt an euch ist. Natürlich wissen wir das alle, dass alle diese geistlichen Segnungen, alle diese geistlichen Dinge, die werden durch den Geist Gottes gewirkt. Die werden nicht durch unser Wirken kommen. Und trotzdem ist das nicht so wie ein Automatismus in unserem Leben. Wir tun, was wir wollen und Gott wirkt geistliche Frucht in uns. Nein, er nimmt uns mit hinein, er schließt uns nicht aus. Und deswegen sagt Apostel Paulus, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges Opfer. Ein Opfer für Gott ist das, was für Gott abgesondert ist, was ihm dargebracht wird, was ihm gehört. Das gehört ihm. In 1. Korinther sagt der Apostel Paulus, der Leib wir sind jetzt bei unserem Körper, der Leib dem Herrn. Und das möchte ich hier jetzt mit einem bestätigen, so wie ich das auch gelesen habe, das ist jetzt nicht mein Ausdruck, der Leib des Herrn, dem Herrn, das ist die Überschrift christlicher Ethik. Unser Leib dem Herrn. Und er schreibt das dann auch weiter, nicht der Hurerei, nicht den Lüsten, sondern dem Herrn. Wörtlich ist dieses Opfer, was wir hier lesen, dieses Opfer, ein Schlachtopfer gemeint. Habe ich mir das sagen lassen, dass es so im Griechischen würde übersetzt werden, als Schlachtopfer. Ich selber kann es nicht lesen, aber so habe ich mir es sagen lassen. In Kapitel 8, 13 sagt er aber, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, und gemeint ist unsere alte Natur, unser alter Mensch, so werdet ihr leben. Apostel Paulus sagt wörtlich, es hat mit Töten, dieses Opfer, mit Absterben zu tun. Und doch bin ich fest überzeugt, dass er nicht meint, dass wir uns hier selbst kasteien müssen oder sollten. Dass wir uns hier irgendwas antun sollen, damit wir uns quälen im Leben. Damit wir uns irgendwo wehtun. Und so beschreibt er dieses Opfer mit drei unterschiedlichen Begriffen. Einmal sagte er, das ist ein lebendiges Opfer. Ein lebendiges Opfer, was heißt das? Wenn wir jetzt gesprochen haben von das Opfer im Alten Testament, das Tier wurde geschlachtet, das Blut wurde vergossen. Es war nicht lebendig. Und doch schreibt er hier, von einem lebendiges Opfer sollen wir Gott darbringen. Und hier ist dieser Unterschied zwischen Neuen und Alten Testament. Dieses Blutvergießen, dieses Sterben, das hat Christus für uns gemacht. Und daran denken wir jeden Monat einmal, das hat er getan. Aber jetzt sagt er, dass wir unser Leib als ein lebendiges Opfer Gott darstellen sollen. Unser Leib soll nicht geschwächt werden im Leben. Unser Leib sollen wir nicht selbst kasteien, sondern es soll Gott zur Verfügung stehen. So wie in 1. Korinther gelesen haben, der Leib dem Herrn. Und hier möchte ich einen Satz einfach lesen. Den würde ich selber gerne immer wieder in meinem Leben vor Augen haben, wünsche ich es euch auch. Wir geben unser Leib nicht zum Opfer, damit wir gerettet werden, sondern weil Christus uns gerettet hat. Ich wiederhole diesen Satz. Wir geben unser Leib nicht zum Opfer, damit wir gerettet werden, sondern weil Christus uns gerettet hat. Unser Leib soll an seine Lebendigkeit nicht verlieren. Sondern es soll Christus angehören. Mit allem das, was wir sind. Das will Apostel Paulus hier sagen. Und weil es dann Gott angehört, deswegen ist es auch ein heiliges Opfer. Weil Christus uns geheiligt hat, deswegen ist es ein heiliges Opfer. Nicht aus uns heraus. Hier sind nicht wieder wir gefragt, oder wir sind gefragt, aber es können wir nicht selber machen. Das ist ein heiliges Opfer, weil Jesus uns geheiligt hat. Weil wir durch Jesu Blut geheiligt sind worden. Und weil es geheiligt ist und Gott heilig ist, somit ist es auch ein gottgefälliges Opfer. Ein Opfer, was Gott gefällt. Wir fragen uns vielleicht, was gefällt denn Gott? Was können wir tun in unserem Leben, was Gott gefällt? Und mir gefiel dieser Satz, und ich dachte, den muss ich aufschreiben und einmal hier auch vorlesen. So. Alles, was seinem Wort Willen und Geist entspricht und aus dem Gleichen gewirkt wird, das gefällt ihm. Und hier merken wir wieder, wie arm wir dastehen, wenn das von uns aus. Alles, was sein Wort, was sein Geist, sein Wille gewirkt in uns, das gefällt ihm. Und wir sind wieder an sein Wirken, auf sein Wirken angewiesen. Er muss das wirken in uns. Und gerade das bezeichnet Apostel Paulus als einen vernünftigen Gottesdienst. Das ist der vernünftige Gottesdienst, wenn unser Leib ganz den Herrn gehört. Und dann weiter. Es ist nicht egal, wie wir leben als Menschen. Es ist nicht egal, was wir tun als Christen. Denn das christliche Leben wird in seiner Leiblichkeit gelebt. Oder Christus ist nicht unser Herr. Es gibt nur diese zwei Auswege. Entweder wir leben das Leben, oder Christus ist nicht mein Herr. Er darf mich bestimmen in meinem Leben. Und dieser vernünftige Gottesdienst, wie Apostel Paulus dem hier beschreibt, der führt zu einer Trennung von der Welt. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Vers. Er führt zu einer Trennung von der Welt. Der zweite Vers haben wir gelesen. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sagt Apostel Paulus. Eine andere Übersetzung sagt, passt euch nicht dieser Weltzeit an oder werdet nicht geformt, werdet nicht gleichförmig dieser Weltzeit oder lasst euch nicht prägen von dieser Weltzeit. Das sagt uns nicht, dass wir hier aus dieser Welt ausscheiden sollen und uns vielleicht auf Arbeit mit unseren Arbeitskollegen sagen, du bleibst da, ich bin hier, hier ist Heiligtum, da ist Sünde. Nein, das überhaupt nicht. Aber von dem Wesen, von dem Denken, von dem, wie die Welt reagiert, davon, wenn wir unseren vernünftigen Gottesdienst ausüben werden, werden wir Abstand nehmen. Das wird kommen. Es wird nicht anders gehen. Denn was ist die Prägung dieser Weltzeit? Apostel Johannes sagt das in seinem ersten Brief, 2. Kapitel, Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, ist Fleischeslust, ist Augenlust und der Hochmut des Lebens. Und das Hochmut des Lebens, das ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Andere Übersetzung möchte ich hier noch gerne dazu nehmen. Die tauscht das Wort Lust aus und sagt Begierden des Fleisches und Begierden der Augen. Und hier dachte ich nur an zwei Hauptbegriffe, die wir uns vielleicht ganz kurz einfach erwähnen. Unmoralische Neigungen. Was machen wir, die wir Computer bedienen, wenn auf einmal eine Werbung kommt und wir sehen, das ist eine Porno-Werbung auf dem Bildschirm? Was machen wir mit unserem Bildschirm? Wie bedienen wir unseren Computer weiter? Wird das weggeklickt? Oder hoffen wir, dass nicht sofort jemand reinkommt und wir das weiterhin angucken können? Was machen wir damit? Oder auch wenn wir einfach in eine Tankstelle reingehen und diese Zeitschriften rechts und links von uns sind. Was machen wir? Wir müssen keinen Computer bedienen. Diese Werbung hat die Welt überall. Streben nach Reichtum. Alles, was ich besitzen will, alles, was mein Nachbar, was mein Bekannter, was ich sehe, das muss ich besitzen. Ich muss alles daran legen, dass ich das Gleiche habe. Ich habe keine Zeit für den Herrn. Höchstens 1,5 Stunden morgens im Gottesdienst. Aber sonst, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel noch nicht erreicht. Ich habe so wenig in meinem Leben. Ich kann einfach nicht anders. Ich muss das so tun. Stolz. In einer Zeit, wo nur noch gesprochen wird von Selbstverwirklichen. Ich muss mich selbst verwirklichen. Keiner wird an mich denken. Ich muss schon meinen Mann stehen. Darf einmal demütig die Feinde lieben, ihnen Essen geben. Das ist doch was ganz Absurdes. So etwas macht man doch nicht in der Welt. Und deswegen sagt Apostel Paulus, stellt euch dem nicht gleich. Wir werden von der Welt Abstand nehmen, wenn wir unseren vernünftigen Gottesdienst ausüben werden. Es geht nicht anders. Denn alles, was in der Welt ist, ist gegen Gott. Und das geht nicht anders. Und an dieser Stelle sagt Apostel Paulus, und diese Stelle, wo das alles Platz hat in unserem Leben, die soll nicht leer bleiben. Sondern, wir sollen das füllen, sondern unsere Gesinnung erneuern. Es soll neu werden, es soll anders werden. Was soll denn unser Denken erfüllen? Was soll unser Denken denn jetzt sein? Gottes gute, wohlgefällige und vollkommene Wille. Das soll unser Denken jetzt sein. Als ich darüber nachgedacht habe, merkte ich das, wie oft das in meinem Leben genau andersrum läuft. Und dann dachte ich an diese, wie hoch ist dann doch diese Berufung, die Christus uns als seine Kinder Gottes, seiner Gemeinde gegeben hat. Aber diese Höhe der Berufung ändert nicht daran. Es ist wieder nicht als Weg zur Gerechtigkeit, sondern weil wir gerecht gesprochen sind durch Jesus. Nur deswegen, es ist kein Weg zur Gerechtigkeit, sondern weil, und das ist diese christliche Ethik, weil Ethik, weil wir gerecht gesprochen sind, dürfen wir dieses absagen und den Willen Gottes erkennen. Was ist, oder was sagt mir dann, oder was will Gott von uns? Und hier, denke ich, müssen wir nicht sehr viel darüber nachdenken, nicht große Theorien aufbauen, denn das alte Mittel, was wir immer wieder haben, die alte Methode, die gilt immer noch. Gottes Wort lesen, zu Gott beten und dem, was Gott uns sagt, gehorsam zu leisten. Diese drei Gs, die sind immer noch aktuell, genauso wie vor 2000 Jahren, immer noch die gleichen drei Gs. Die bleiben aktuell in unserem Leben. Und zu dieser christlichen Lebensart, sagt Apostel Paulus, rufe ich euch zu, liebe Gemeinde Jesu Christi, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, weil Gott barmherzig ist, lebt das, so wie ich euch das hier in diesen zwei Versen schreibe. Wenn wir jetzt den Kapitel so vielleicht stückweise einfach weitergehen würden und gucken, was entfließt aus diesem, wenn das unsere Einstellung ist, wenn das unser Leben mit Jesus ist, was kommt aus dem heraus? Und sofort danach sagt Apostel Paulus in Vers 3, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jeder unter euch, dass er nicht höher von sich denkt, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht ist, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und hier sagt auf einmal Apostel Paulus, wir sollen über uns selber auch als Christen bescheiden denken. Wir sollen uns nicht höher stellen als der andere. Denn hier, die letzten Worte, die gefallen mir hier so, denn das Maß des Glaubens wurde uns zugeteilt, dem haben wir uns gar nicht genommen. Dem hat Christus uns zugeteilt. Und es gibt hier keine Rangordnung, wer jetzt besser und wer schlechter ist. Nein, Christus hat uns diesen Maß des Glaubens zugeteilt. Und das, was er uns gegeben hat, wenn wir jetzt diese Geistesgaben lesen werden, so möchte ich einfach, dass wir nicht Obacht geben, wer was, welche Gabe, sondern was sagt Apostel Paulus danach, wenn er die Geistesgabe erwähnt? Wir haben aber alle verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Es ist wieder eine Gnadengabe und es ist uns verliehen. Wenn wir Weissagungen haben, so seien sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt oder Seelsorge macht oder ermutigt, könnte man so sagen, diene in der Ermahnung, in der Ermutigung, in der Seelsorge. Wer gibt, gebe im Einhalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freimütigkeit. Und hier macht er nichts Unterschiedliches. Er sagt einfach, das, was dir verliehen ist von Gott, dass du mit voller Gewissheit, mit vollem Herzen, mit allem das, das kommt aus diesem vernünftigen Gottesdienst raus. Das ist die Folge davon. Und dann auf einmal können wir unsere Brüder lieben, wenn wir auch nicht gleich denken. Wenn wir nicht gleich über einige Sachen urteilen, so muss ich nicht meine Schwester verurteilen, weil sie mir irgendwo in irgendeine Sache nicht gefällt. Ich muss das nicht. Weil das, was Gott mir gegeben hat, das, darin soll ich leben und das soll ich tun. Und das ist sie jetzt, ich wollte es extra einfach so gelesen gehabt haben und nicht mehr darüber groß sagen, weil es geht darum und das, was Gott uns geliehen hat. Und deswegen, wenn wir das in unserem Leben beherzigen, da wird uns der Hochmut gar nicht hochkommen. Und wenn der Hochmut hochkommt, da haben wir irgendwas von diesen Dingen vergessen. Irgendein Wort aus diesem Vers, aus dieser Verse ist uns dann entgangen. Sonst kann es gar nicht sein. Und wenn ich meine, dass ich eine Gabe der Barmherzigkeit habe zum Beispiel, ich würde jetzt aber gerne leiten, weil das angesehener ist, dann sagt er, denkt über euch nicht mehr, wie gemäß der Gabe ist. Sei barmherzig. Tu das mit Einfalt. Aber maße dir nicht ein, jetzt zu leiten oder der Gemeinde vorzustehen oder noch was. Tu das, was ich dir gegeben habe. Und das ist so befreiend, Geschwister, zu wissen, das, was der Herr uns gegeben hat, das können wir tun mit voller Überzeugung, mit aller Kraft, die er uns schenkt und dankbar sein für unseren Brüdern und Schwestern, denen er anderes gegeben hat, die das Ganze zusammenfügen und der Leib gebaut wird. Denn das ist mein Leib, sagt Jesus. Das folgt diesem vernünftigen Gottesdienst. Wir werden das jetzt nicht weiter ausführen. Hier ist noch die Brüderliebe angesprochen, die Liebe zu unseren Feinden und viele Dinge mehr. Aber ich wollte, dass wir uns noch ein bisschen Zeit lassen und für das Gebet, dass wir in stillen, in lauten Gebeten einfach Gott diese Antwort geben. Herr, das, was du mir geschenkt hast, das will ich gerne in meinem Leben leben für dich, damit du verherrlicht wirst. Die Gabe will ich mir gar nicht aussuchen. Ich will nicht streben, ich will nicht ausruhen, aber was du geschenkt hast, das will ich leben, weil das ist von dir. Lass uns aufstehen und wollen wir das zum Gebet machen. Herr Jesus, ich will deinen Namen ehren, denn du bist so gut zu uns. Danke dir, dass in dir uns alles geschenkt worden ist, die Gerechtigkeit, das Leben in Ewigkeit und dass wir auch eins in Ewigkeit bei dir sein werden. Danke dir für deine Worte auch hier in Römer 12, Herr, dass du uns ermahnst, dass wir angesichts dieser Barmherzigkeit uns hingeben, dir als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Herr Jesus, ich will bitten, dass du mir vergibst, wo ich über den Maß des Glaubens, das du mir geschenkt hast, gedacht habe von mir. Wo ich mich erhoben habe und Gnade schenkst, Herr, dass wir als Gemeinde in dem leben können, was du uns geschenkt hast, damit dein Reich gebaut wird und deine Herrlichkeit kommt und du verherrlicht wirst in der Gemeinde und dein Name gepriesen wird. Wir wollen dich anbeten und loben und danken, weil du es wert bist. Amen.